Moin und herzlich willkommen zu Walkie Talkie, ihr wunderschönen Menschen da draußen an den Empfangsgeräten.
Test. 1, 2, 3, Walkie Talkie, könnt ihr uns hören? Seid ihr dabei?
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Walkie Talkie. Ich freue mich mega, dich zu sehen und zu hören, Robert. Wie geht's, wie steht's?
Ja, grüß dich, Patrick, danke dir. Es geht gut. Ich bin immer noch in Sofia. Wir haben uns nicht weiter bewegt seit der letzten Folge, denn zugegebenermaßen haben wir uns überlegt, gleich eine Doppelfolge aufzunehmen. Ist logistisch einfach etwas einfacher, da uns ja nun doch einige tausend Kilometer trennen und das Internet hier und da nicht immer garantiert ist für einen reibungslosen Upload und Ablauf. Und so geht es mir also nach wie vor sehr, sehr gut. Ich bin hier in meinem klimatisierten Airbnb. Ich habe aktuell nichts auszustehen. Freue mich nach unserer Folge noch auf einen Stadtrundgang, einen geführten hier in Sofia, bevor es dann morgen für mich endlich weitergeht in Richtung Plovdiv und weiter in Richtung Türkei. Ja. Wie geht's weiter? Genau, wir hatten in der letzten Folge über das Thema Gastfreundschaft gesprochen, so ein Stück weit über Deutschland und Tschechien, die ersten Erfahrungen und Eindrücke, und sind irgendwo abgebogen und hängen geblieben, so ein bisschen bei dem Stichwort Gefahren auf einer Weltreise. Dinge, die uns da so begegnen oder begegnet sind. Und das haben wir zum Anlass genommen, heute in dieser Folge darauf einzugehen.
Und ja, das war.
Dann würde ich eigentlich den Ball. Genau.
Ja, genau. Ich falle dir einfach mal
zurückgeben.
Wir sind daran hängen geblieben, weil ich meine nächtliche Überfallstory erzählt habe, die viel spektakulärer klingt, als die eigentlich ist. Ne? Weil ich bin halt wirklich nur aufgewacht, weil plötzlich irgendwie der ganze Platz hell war und da Leute dann rumgewuselt sind und es blau geblinkt hat, weil die Polizei da war. Ja, und die tschechische Polizei ist ein bisschen anders als die deutsche Polizei. Also ich weiß es nicht. Die sehen in ihrem Standardlook einfach irgendwie ein bisschen robuster aus oder brutaler. Also, die Polizei ist ja nicht brutal.
Du meinst von der Montur her?
Ja, von der Montur her. Das wirkt alles so ein bisschen aggressiver oder bulliger. Also irgendwie ein bisschen einschüchterner, aber ist auch egal. Ne? Also ja, aber da sind wir irgendwie auf das Thema Gefahren auf so einer Weltreise gekommen. Ich weiß das gar nicht. Generell in der Planung, hast du dir da großartig Gedanken darüber gemacht, was so alles passieren kann?
Nein, also ich bin während der Planung nicht an diese Reise, oder während der Planung der Reise nicht so rangegangen im Sinne von, was könnte eigentlich alles schiefgehen. Das entspricht eigentlich tatsächlich nicht meinem generellen Naturell. Ich sehe irgendwie immer eher das Positive und wenn es irgendwie Herausforderungen gibt, dann reagiere ich da möglichst situativ drauf. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich überlegt, was ist so das Schlimmstmögliche, was auf so einer Reise irgendwie passieren kann, was in die Quere kommen kann. Da habe ich den menschlichen Faktor beispielsweise in Europa absolut null in irgendeiner Art und Weise mit reingenommen in meine Gedanken. Das Einzige, was ich an Gefahren in Europa ausgemacht hatte, sind eben Bären und Wölfe, die im Zweifel eine Lebensgefahr für mich darstellen. Deshalb habe ich die Route nicht über Rumänien gewählt zum Beispiel, sondern eben über Serbien, weil da einfach die Begegnungsgefahr einfach, das Risiko ist niedriger, dass man hier so Tieren über den Weg läuft. Das wäre in Rumänien möglicherweise anders gelaufen. Weiß man nicht, ne? Aber das war so eine Gefahr, die ich da entsprechend gesehen habe und entsprechend versucht habe zu minimieren. Des Weiteren, im weiteren Verlauf so Risikominimierung und dann bezogen auf den menschlichen Faktor natürlich das ganze Thema Mittlerer Osten, Nahe Osten, ne? Wie ist es da von der Sicherheitslage, bevor jetzt das alles eskaliert ist in den letzten Monaten? Davon war, es war zumindest jetzt für mich noch nicht abzusehen, dass das so, sich so entwickelt, als ich geplant hatte, letztes Jahr Oktober bis Februar, dann diesen Jahres. Das ist natürlich jetzt zum Beispiel eine Gefahr, die auf mich lauert, wo ich sagen muss, die kann ich schwer bis gar nicht einschätzen, beziehungsweise muss ich sehen, dass ich die auf null runter minimiere, indem ich die Route umplane. Das ist ganz einfach so.
Heftig, ja. Also man weiß wirklich nicht so ganz genau, wie sich das momentan entwickelt. Also gerade scheint es ja wieder ein bisschen ruhiger zu sein zwischen Iran und Israel. Also ich sehe da ja auf der menschlichen Seite, sag ich mal, prinzipiell, also ja, auf der normalen menschlichen Seite sehe ich da eigentlich kein Problem so von dem normalen Einwohner im Iran oder sowas, ne? Aber die Frage ist jetzt, wie sich so die regierungsnahe Haltung da entwickelt. Also wie reagiert Polizei jetzt auf Tourismus und all so ein Kram? Kann ich fast überhaupt nichts zu sagen. Können wir ja gleich vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen. Aber in meiner Vorbereitung, ich bin
was
da halt komplett.
So?
Ja, wollte ich gerade sagen. Ich glaube, ich bin da komplett anders rangegangen als du. Also prinzipiell habe ich mich nicht großartig vorbereitet. Das mache ich nicht, ne? Also es gibt ja Leute, die haben alles durchgeplant. Aber das, was ich jetzt mache, das braucht kein riesiges Sicherheitskonzept und sowas. Und also viele Sachen, wenn mir irgendwas passiert, das kann ich selbst sowieso nicht lösen. Also für mich ist der Hauptrisikofaktor immer noch der Mensch, ja, weil vor Bären und Wölfen und anderen Tieren habe ich keine Angst, sondern Respekt, weil ich habe mir da schon ein bisschen angeguckt, okay, jetzt hier sind Bären im Gebiet, wie verhält man sich beim Campen in einem Bärengebiet, ne? Also du hast dein Essen nicht im Zelt, sondern packst das irgendwie ein paar hundert Meter weit weg von dir irgendwo hin, wenn es geht, ne? Also zumindestens
korrekt.
Irgendwie alles vermeiden, sodass der Typ irgendwie Interesse daran haben könnte, der gute Braunbär, zu meinen, er müsse dein Zelt aufmachen. Und dann sollte das eigentlich gehen. Und wenn man denen begegnet, ja, ruhig bleiben und so. Also vor Wölfen habe ich null Angst. Die haben gar kein Interesse an dir. Also die müssen schon sehr ausgehungert sein, wenn du deren Interesse erwächst, ne? Weil für die bist du auch potenziell gefährlich. Naja, bei Bären ist das ein bisschen anders, aber ich hatte das große Glück, ich war in der Winterruhezeit oder sowas, war ich da in deren Gegenden. Hab nicht eingesehen. Ich hätte tatsächlich gerne eingesehen oder einen Wolf oder sowas, aber Wölfe hast du ab und zu gehört, aber Bären null. Nada. Und wie gesagt, also für mich der größte Risikofaktor von absoluter Gefahr fürs Leben ist einfach der Mensch, weil wenn einer vor dir steht, das ist aber zu Hause genauso, du kannst Hamburg unterwegs sein, Berlin, egal, auch im Dorf oder so. Wenn dir einer was Böses will und du bist gerade an der falschen Stelle, am falschen Ort, dann bist du im Regelfall am Arsch und kannst halt höchstens vielleicht so deeskalierend wirken. Ich würde dann probieren, dem mein Zeug zu geben und gut ist. Da kommen jetzt mit Zentralamerika irgendwann vielleicht nochmal so Sachen, die viel, viel gefährlicher sind als hier, wo ich jetzt gerade bin, weil die Kriminalitätsrate einfach enorm hoch ist und die dich für ein paar Dollars quasi angehen. Ne?
Ja.
Ja, und ansonsten halt medizinische Sachen. Aber da bin ich halt auch, also größte Gefahr ist definitiv einfach Straßenverkehr. Straßenverkehr ist halt Risiko Nummer eins.
Alter, safe.
Können wir gleich noch weit drüber reden. Und halt so medizinisches, ja. Und dann gibt es Leute, die nehmen also Tourniquets und allen möglichen Scheiß auf die Reise und so. Ich bin da der Meinung, ich habe einen normalen Erste-Hilfe-Kurs mit Tourniquets, kenne ich nicht aus, aber von allen, mit denen ich gesprochen habe, die sich damit vielleicht auskennen, was soll ich ein Tourniquet mitnehmen, um meine Blutung zu stillen? Ich bin sowieso nicht in der Lage, den fest genug anzuziehen, weil das so scheiße weh tut. So doll ziehst du den nicht an dir selbst. Du brauchst jemand anderen, der dir den anlegt, ja. Und der muss dann auch keine Skrupel haben, wenn du dir da einen abschreist um dein Leben, weil das so scheiße weh tut. Also wenn man damit nicht ausgebildet ist.
Blutverlust auch.
Ja, Tourniquet ist ja dieses Ding zum Blutverlust stillen. Das ist ja diese Masche und dann ist oben dieser Stab und du drehst und drehst und drehst und geht zu. Aber wenn du damit nicht ausgebildet bist, du machst mehr Schaden, als du gut machst. Also alles medizinisches Personal, was ich kenne und ich kenne ein bisschen, die sagen, du, wenn du das nicht 100% kannst und weißt, was du tust, du machst mehr Schaden, als du vermeidest. Ja. Und das meiste lässt sich mit Druck lösen, ne? Und ich habe halt ein bisschen Antibiotikum dabei, ein bisschen Schmerzmittel und Antidurchfall, Antikotze. Und das ist es, weil für alles andere brauche ich Hilfe. Dann muss ich halt einen Krankenwagen rufen oder so. Ist halt so, ne? Aber das kann ich nicht lösen. Also dafür bin ich bei weitem nicht ausgebildet.
Das ist übrigens. Das ist übrigens eine spannende Sache, Stichwort Krankenwagen rufen. Was mir, also es ist ja logisch, dass die Notfallnummern in jedem Land so ein bisschen anders sind als jetzt daheim, ist nicht immer 110 oder 112.
Das ist richtig.
Ist übrigens ganz interessant, auch sich mal vorher, wenn man also in ein neues Land kommt, als erstes zu informieren, wie lauten denn die Notfallnummern? Kann man
Ja,
durchaus unterschätzen, aber was ist, wenn man es mal braucht?
das mache ich im Regelfall. Ich sag mal so, im Regelfall mache ich das, ne? In Usbekistan habe ich es tatsächlich nicht gemacht, deswegen sage ich im Regelfall. Aber der Grenzübergang nach Usbekistan hat sich sowieso nicht wie so ein Grenzübergang angefühlt. Ich habe da vieles nicht gemacht, wie ich das in der Routine mache. Das ist einfach doof, das schleicht sich ein. Aber Notfallnummern aus dem Land sollte man wissen. Ich habe für ganz, ganz,
Auf jeden
ganz
Fall.
schlimme Scheiße habe ich immer noch das Garmin inReach dabei. Da ist auch so ein SOS-Knopf dran. Der kostet aber richtig viel Geld, wenn du den drückst, ne? Weil noch habe ich keine Versicherung dafür abgeschlossen, also keine Bergeversicherung, weil meine Auslandskrankenversicherung hat auch einen gewissen Anteil an Bergungskosten drinne. Und ich gehe ja jetzt nicht komplett abseits der Zivilisation spazieren. Also da, wo ich bin, das ist theoretisch alles mit einem normalen Auto erreichbar und du brauchst keinen Helikopter oder so. Das heißt, jetzt nochmal extra
Ja, verstehe.
Bergeversicherung abschließen, habe ich bis jetzt nicht für so nötig empfunden. Mache ich jetzt
Das kann
vielleicht
man sich
demnächst?
überlegen, wenn wir, ja, wenn es Richtung Berge jetzt geht, Pamir und dann später Himalaya an die ganze Ecke.
Ja, weil ein paar mehr mit dem Auto geholt werden, kann auch teuer sein. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, ne?
Und lange
Also,
dauern.
ja. Also, ich muss hier sowieso in Samarkand vielleicht noch ein, zwei Tage dranhängen, weil mein Tadschikistan-Visum, das funktioniert alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe.
Was da los? Erzähl.
Ja, gestern konnte ich es erstmal irgendwie nicht bezahlen, dann konnte ich das bezahlen. Jetzt ist der Status schon wieder irgendwie nur auf Modify und nicht wird bearbeitet und sowas. Also diese E-Visa-Geschichte von Tadschikistan, reinster Rotz. Aber ich hoffe einfach, das funktioniert. Im Internet steht drin, im Regelfall so 5 Tage. Das heißt, ja, ich muss jetzt nochmal gucken, ob sich da was tut. Ich habe das viel zu kurzzeitig beantragt, sehr wahrscheinlich. Aber ich wusste auch nicht genau, wann ich in der Nähe bin, dass ich wirklich nach Tadschikistan gehe. Ja, naja, mal gucken.
Weil das einzige Länder ist, wo du genau sagen musst, wann grob oder ungefähr sagen musst, wann du ins Land einreist, damit es Visum
Ja,
Gültigkeit bekommt, richtig?
das auch. Und es ist prinzipiell ist das visafrei, ne? Du brauchst nur dieses Pamir-Permit quasi, das brauchst du so oder so, aber ich glaube, das besorgen sich viele Radfahrer auch nicht, bin ich mir nicht sicher. Aber du kriegst halt 30, also mit dem deutschen Pass, du kommst an der Grenze, du kriegst halt 30 Tage, aber ich schaffe in 30 Tagen keine, boah, was wird denn das sein? 1, 2 oder so. Also es ist momentan einfach nicht drin, 1200 Kilometer in 30 Tagen zu stemmen, das ist nicht drinne. Also es sind mindestens 1200, würde ich schätzen. Und irgendwo wird es ja auch nochmal einen Pausentag machen. Also, das ist einfach, geht nicht. Das schaffe ich nicht. Das
Weil du
heißt,
sagst,
dieses.
das schaffe ich gerade nicht, Digga, das ist doch lächerlich. Also 30 Tage, du müsstest 40, 30 Tage am Stück 40 Kilometer laufen, ohne Pause, um nur eine Chance
Ja.
zu haben.
Also mit dem Wagen, wenn er nicht
Das ist
kaputt geht,
doch.
in Flachland, könnte ich das schaffen. Bei nicht so extremer Hitze. Also im Winter im Flachland mit dem Wagen mache ich dir vielleicht 40 Kilometer pro Tag. Ne? Jetzt mit dem Rucksack bei der Hitze keine Chance. Keine Chance. Und mit Bergen einfach ist nicht drinne. Also wie
Ja.
auch immer, es ist einfach momentan nicht drinne. Und du kriegst halt dieses E-Visum. Damit kriegst du 60 Tage Aufenthalt. Ich habe das jetzt eigentlich für den, was ist heute? Heute ist der 8.
Achte.
Ja, ich glaube heute 8. Ich habe das jetzt mit Ankunft für den 11. tragt. Aber da tut sich ja nichts, weil ich ja theoretisch am 10. loslaufen wollte. Und dann wäre ich abends am 11. an der Grenze, weil das ist von Samarkand aus nicht mehr weit entfernt. Aber ich muss gucken, was sich da in der Bearbeitung tut. Ich warte jetzt noch bis Donnerstagmorgen, ob sich da was tut. Und wenn sich Donnerstagmorgen nichts tut, dann gucke ich nochmal, wo man hier weiterhin günstig unterkommt. Ich bin jetzt hier gerade im Hotel, aber da hatte ich auch mega den Rabatt bei Booking drauf, deswegen habe ich es genommen. Wenn ich hier verlängere, ist das garantiert teurer. Ja, mal gucken.
Ja, okay. Also es ist ja auch so eine Gefahr / Unwägbarkeit auf so einer Weltreise. Die Visaplanung. Ja, eine Gefahr
ist es nicht, das ist halt Planung. Das ist halt Planung, genau.
Ja. Im schlimmsten Fall kann dir die Einreise ja verweigert werden. Schau, denk an Aserbaidschan, wo du nicht reingekommen bist, wo du Wochen, Monate vorher das
beantragt hast. Ja, die mochten meine Nase anscheinend nicht. Ja, was heißt beantragt? Ich habe überhaupt probiert, mit denen in Kommunikation zu treten. Ich bin ja mal gespannt, andere Reisende schaffen das ab und zu, aber wiederum andere auch einfach nicht. Das ist einfach Willkür, weil Landgrenzen sind halt dicht. Du kannst halt immer noch mit dem Flugzeug reinfliegen. Gibt es auch wilde Theorie zu, weil die gehört dem autokratischen Führer in Aserbaidschan, die Airline, die einzige, die dahin fliegt. Ne? Und wenn du nur per Flugzeug einreist, verdient er halt Geld. Aber das ist nur sowas, was ich auf der Straße aufgeschnallt habe. Aber da die mich dann nicht über Land reinlassen wollten oder beziehungsweise gar nicht mehr mit mir kommuniziert haben, habe ich gesagt, die können mich mal kreuzweise am allerwertesten. Bin halt drüber geflogen. Also wenn die einen nicht da haben wollen, was willst du machen? Muss man auch nicht. Und dann jetzt nach Baku fliegen und zur Grenze trampen und nur dann da durchlaufen und sich aufregen. Die Experience brauche ich dann in dem Land auch nicht. Also,
Ist richtig.
Aber
ist richtig. Also ich meine,
ja, was meinst du?
Ich meine, dadurch, dass du ja da quasi geflogen bist, dann von Georgien, übers Kaspische Meer ist es jetzt auch nicht mehr meine Reise.
Sowieso.
Kannst du jetzt eigentlich wieder von vorne nochmal neu anfangen, weil du hast es ja auch nicht durchgezogen am Stück.
Ja, habe ich nicht. Nee, ist aber eigentlich ganz, so kann ich mir leben. Ja. Nee, du musst
müssen wir eigentlich einmal pro Folge bringen. Das muss eigentlich unser
Standard sein. Nein, Gott, Alter, das wird viel zu viel.
Oder Walking Gag.
Meine Reise ist. Ja, aber. Nee, ganz ehrlich, du musst schon ein bisschen flexibel unterwegs sein und ich weiß nicht, das verstehen, glaube ich, viele nicht zu Hause, weil sie vielleicht auch nicht die Möglichkeit haben zu reisen, was natürlich tragisch ist, ne? Aber wenn du zum Beispiel noch nie aus Deutschland raus warst, ne, dann verstehen die Leute teilweise nicht, dass du nicht einfach so über eine Grenze laufen kannst oder so. Das ist halt irgendwie. Das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich, dass jeder weiß, dass gewisse Sachen einfach nicht gehen, wenn gewisse Autoritäten sagen, geht nicht, dann geht halt nicht. Ja.
Das ist so. Wir sind ja nicht mehr im Schengen-Raum. Also gut, ich jetzt noch oder wieder. Das endet jetzt aber auch in 300 Kilometern. Dann ist Schluss. Und dann sind halt einfach andere Regeln. Das ist auch,
da kann es auch so anders, sein, dass wir unseren geilen Pass haben, der sehr diplomatisch stark ist. Noch.
Absolut. Absolut.
Und das
ist schon auch mit dem Ding, also sich ins Flugzeug zu setzen. In ein Flugzeug setzen von Berlin, Frankfurt, München, egal wohin und irgendwo zu einer Destination kurz fliegen und dann aussteigen, quasi in auch einem sicheren Raum wie in einem Flughafen alles kurz zu erledigen, Visa on Arrival in den allermeisten Ländern.
Ja, guck mal. Das
ist halt hier ein bisschen anders.
Ich bin halt in Usbekistan und ich schlage an der Grenze von Usbekistan auf und ich darf hier 30 Tage einreisen, muss mich danach einmal verkrümeln und kann am nächsten Tag für neue 30 Tage wiederkommen, ohne dass irgendjemand eine dumme Frage stellt. Ich will nicht wissen, was ein usbekischer Bürger oder Bürgerin machen muss, um Urlaub in Deutschland machen zu können. Also ich glaube, das sieht nämlich ganz anders aus. Also da ist nichts mit hier, kommen Sie mal her, visafrei und bleiben Sie mal da oder so.
Ziemlich sicher nicht.
Ziemlich sicher nicht, genau. Aber naja, wie auch immer, back to the dangers oder so. Genau, also für mich definitiv anders als wie bei dir. Der Mensch, die unberechenbarste Gefahr, sag ich mal, und die größte Gefahr, da waren wir uns ja schon einig, Straßenverkehr. Und bei Medizin ist man halt einfach auf Hilfe angewiesen, weil ich bin kein Arzt, ich bin kein Combat Medic, ich kann halt alles nicht. Ich habe das Nötigste dabei, was man braucht, um kurzzeitig am Leben zu bleiben, ja. Und danach, also die haben überall auf der Welt gibt's Krankenhäuser und Ärzte. Also, die sind mal mehr, mal weniger
ja,
gut.
Ja, das stimmt wohl.
Aber da kommst du dann schon hin. Ja, wollen wir noch kurz beim Thema...
Ich denke, Basisverletzungen, ja, die man eventuell auf so einer Reise mit, die man da davontragen könnte, ist medizinisches Personal überall auf unserer Route. Sozusagen im Stande,
genau. Und
zu heilen, zu kurieren, das ist schon so.
Und gegen den meisten Kram, gegen den du dich quasi vorher schützen kannst, geimpft oder so, das sollte man schon machen.
Hast du
machen.
Da was gemacht?
Ja.
Ich habe mir nur Tollwut reingeballert.
Ja, also ich habe also in Deutschland, wenn man alles so nach Vorschrift macht, wie man das eigentlich machen sollte mit seinen Kindern, ich weiß, gibt auch Impfgegner, kann ich persönlich nicht verstehen, aber you do you, will ich nicht drauf rumhacken. Aber wenn man alle Kinderschutzimpfungen hat und so, also was man so während seines Aufwachsens kriegt, ne, dann ist man ja eigentlich schon mal mit einem ziemlich guten Paket ausgerüstet. Dann habe ich ja beruflich auch noch sämtliche Hepatitis-Impfungen und so ein Kram. Da habe ich überall noch mal nachgucken lassen, wie denn da der Titer ist, also wie lange das noch hält. Hab dementsprechend ein paar Sachen auffrischen lassen und dann halt definitiv Tollwut. Das war auch eine Aktion, Tollwut überhaupt zu kriegen. War nämlich aus, also Lieferprobleme und ich bin dann dreimal hintereinander im Kurzschema irgendwie immer nach Hamburg zum Globetrotter, weil die haben da oben einige Globetrotter haben so Tropenpraxen Standpunkte oder so. Mhm. Da kannst du dir eigentlich alle Impfungen abholen, die es für so Tropendinger gibt und die hatten halt auch noch Tollwut auf Lager und dann habe ich halt was ist das, 037 oder irgendwie so ist dieses Schema, also du kriegst halt dreimal kurz hintereinander Tollwut gejagt oder das ist halt irgendwie mit größerem Abstand kannst du das machen. Das ist
lang Schema, ja.
Und weil das bei mir relativ kurzfristig war dann doch noch, weil ich ja eigentlich gedacht habe, es gibt noch Impfstoff für dieses Langschema, aber der wurde nicht geliefert, habe ich halt das Kurzschema genommen, das ging dann ganz gut, war ein bisschen viel Aufwand mit dem Hin- und Herfahren, aber das habe ich auf jeden Fall drinne. Und Gelbfieber habe ich noch gemacht, ne? Zusätzlich dann zu allem, also Hepatitis, Tetanus, Diphtherie, Poli und Eis und Kram, das habe ich alles, ne? Aber Gelbfieber habe ich
die
auch noch gemacht.
Grundschutzimpfungen, als die man bekommt.
Genau. Ja. Gelbfieber habe ich noch gemacht. Es gibt Länder halt, wenn du irgendwann mal in einem Gelbfiebergebiet warst und du hast keine Gelbfieberimpfung, dann wirst du automatisch abgelehnt. Ob du ja krank warst oder nicht, ist denen komplett egal. Aber wenn du mal in einer Region warst, wo es Gelbfieber geben könnte und du bist nicht Gelbfieber geimpft, dann lassen die dich einfach nicht einreisen. Also, ja.
Siehst du, das ist zum Beispiel etwas, wusste ich nicht, habe ich nicht recherchiert.
Aber Gelbfieber ist easy. Du gehst zum Gesundheitsamt, du kriegst eine Spritze, bist fertig. Also, das...
Also nicht hier so eine Immunisierung über 037 oder 0.
Nein, das ist nur eine Totimpfung und du bist durch. Okay. Das kannst du vielleicht sogar noch organisieren, wenn du reisepasstechnisch nochmal zurück musst. Ne?
Ja.
Ey, ist vielleicht wert zu haben. Und dann gab es noch irgendwie was, darüber habe ich nachgedenkt. Ne? Wenn du denkst, dass du denkst, dann hast du nur gedenkt. Gedengefiebert? Nee, das nicht. Noch nicht. Japanische Enzephalitis. Das wird jetzt interessant, wenn ich durch die Berge durch bin. Ne? Aber das habe ich mir nicht reinjagen lassen, weil ich auch nicht wusste, wie schnell ich bin. Und japanische Enzephalitis hält nur 2 Jahre vom Impfschutz her.
Okay.
Das heißt, ich bin ja demnächst auch, was heißt demnächst, so in 1800 Kilometern ungefähr, mache ich mich dann geplant auf den Rückweg. Das letzte Mal war ja ungeplant in der Heimat. Aber dann kann ich, wenn alles das grüne Licht hat, sollte es eigentlich schon am 2. August soweit sein, dass mein Hund in die EU einreisen darf. Aber bis dahin schaffe ich das logistisch nicht. Und aber in 1800 Kilometern, was dann ungefähr 3 Monate sind, wie schätzen, mache ich mich dann auf den Heimweg und bring meinen Hund nach Deutschland. Und dann werde ich mir vielleicht auch japanische Enzephalitis gönnen.
Ja, haben ist besser als brauchen bei solchen Sachen. Das ist übrigens keine medizinische Beratung hier, wie alles.
Nein, beraten tun wir sowieso nicht. Also, ja, genau, aber auf jeden Fall dazu zum Thema Impfung, ne? Weil Krankheit ist schon, also Krankheit musst du ernst nehmen, Gesundheit ist wichtig, aber wie gesagt, für den Großteil, also wenn du dir jetzt das Bein brichst oder so, was willst du denn da selber Großartiges machen? Also,
Ja,
ja.
also John Rambo sind wir, glaube ich, beide nicht. Ich würde mich da jetzt auch nicht sehen, wenn ich irgendwie einen Schnitt habe oder keine Ahnung, was für eine Art Verletzung. Anfangen mit den Oberarmen selbst irgendwie zusammenzunähen und vielleicht noch irgendein Schrapnell oder sowas,
Nee, nee,
was da
nee, das
vielleicht in
meiste
meiner Wunde
ist
steckt,
Pflaster drauf und
herauszupickern.
gut ist. Ja.
Ja, genau. Und alles, was nicht mit dem Pflaster quasi zu reparieren geht, bedarf dann einer medizinischen Konsultation. Aber das
Genau.
Gute ist, wir sind ja beide beim gleichen Krankenversicherer weltweit gut abgedeckt. Und insofern,
Ja.
sind wir da, glaube ich, in sehr, sehr guten Händen. Das kann man an der Stelle einfach auch mal sagen.
Genau. Und ja, genau. Und da, wie gesagt, da können wir gleich rüberschwanken. Ich weiß nicht. Das Thema Tiere könnten wir noch kurz abschließen. Und Fauna und sowas, ne? Also Flora und Fauna. Weil ich sehe auch ab und zu Weltreisende, die rennen dann halt einfach durch die Gegend und da ist eine Frucht am Baum und die pflücken die Frucht und die futtern die. Ich bin einfach generell
Ja.
unterwegs. Alles, was ich nicht kenne, packe ich nicht an. Ja, also das packe ich einfach nicht an und gut ist. Und bei Tieren, bei der Campingplatzauswahl, ich gucke halt, Alter, sind hier besonders viele Löcher irgendwie auf der Fläche, in dem, wo ich mein Zelt aufschmeiße oder so, ne, im Fußboden, weil das könnte schon Spinnen und Skorpione und so ein Kram bedeuten. Aber im Endeffekt
Ja,
muss man
das,
ein
ja,
bisschen
tatsächlich.
Augen auf bei der Campplatzwahl. Wie gesagt, Essen eventuell nicht unbedingt im Zelt lagern, wenn es Bärengebiet ist. Und ansonsten halt respektvoller Umgang mit den Tieren vor allen Dingen. Also ich muss da jetzt nicht hinrennen und irgendwas anfassen oder mich direkt davor stellen, besonders auch bei Schlangen, ne? Bei Schlangen, ich kenne auch nicht jede Schlangenart auswendig. Ich halte mich da einfach an den Grundsatz. Ich habe gelesen, es gibt Schlangen, die sind territorial, ne? Also gehe ich erstmal davon aus, dass jede Schlange territorial ist. Und das heißt, wenn ich eine Schlange irgendwie da sehe, wo ich eventuell lagern möchte und die 20 Minuten nicht mehr da ist, lagere ich trotzdem nicht da, weil die Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie
Dass sie
halt einfach
wiederkommt.
Bock hat, zurückzukommen. Ne? Das heißt,
Exakt.
ich gucke halt einfach so ein bisschen, ob das sinnig ist, dass man da pennen kann. Ne? Aber ansonsten bei Tieren dann einfach respektvoller Umgang. Ne? Ausweichen. Also bei Tieren sind auch die größte Gefahr eigentlich Straßenhunde, meiner Meinung nach. Also Straßenhunde ist das gefährlichste Tier. Noch nicht mal Straßenhunde, sondern irgendwie so Hof- und Hütehunde, die wirklich einen Job haben, sind so ziemlich
Die
das
vielleicht ja noch
gefährlichste Tier,
eher, ja, als.
was mir bis jetzt begegnet ist. Da kommst du, glaube ich, noch
Ja.
rein. Du wirst verstehen, was ich meine.
Ja, ich habe es ja ein,
Also
zweimal
der
erlebt, tatsächlich in Serbien.
Da ist die Gefahr tatsächlich am größten. Die Straßenhunde sind meistens recht freundlich zu dir, weil die dich als Essensquelle sehen. Aber wenn der wirklich so eine Schaf-, Ziegen-, Kuh- oder sonst was Herde bewacht, ist unangenehm. Das ist unangenehm. Ja.
Ja, die kommen halt auch rausgeschossen, ne? Teilweise aus
Ja,
den Höfen oder
ja.
sowas. Man sieht die nicht, weil sie im Schatten chillen und
Also.
dann ist das Tor vielleicht offen vom Gehöft. Ja, alles schon erlebt auch.
In der
Und dann kommen
Türkei,
die
kurz vor
rausgeballert. Genau.
Istanbul, hat es einer fast geschafft, mich zu beißen. Also ich habe die Zähne schon im Arsch gespürt, weil die Bäuerin oder wie auch immer, die
Okay.
Frau vom Hof, die hatte null Kontrolle über diesen Hund. Null. Und das war ja noch nicht mal ein Hof, das war eigentlich ein Haus, das war im Dorf. Und der Hund, der war so aufgedreht hinter mir her. Ich weiß nicht, ob der auch nur spielen wollte oder so, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall habe ich dann irgendwann, als der mit der Schnauze dann an meine Arschbacken ran ist, habe ich dem seine Zähne schon in meinem allerwertesten Popöchen quasi gespürt. Ne? Also der hat nicht zugebissen, aber man konnte das schon merken. Und vorher habe ich die Frau machen lassen, aber dann habe ich mich umgedreht und habe dem Hund, und das dürft ihr mir jetzt nicht böse nehmen, aber ich hatte da so einen Selfie-Stick, ne? Und dann habe ich dem Hund mit dem Selfie-Stick eine gewatscht. Also, ja. Und hab
Du,
den
wer das nicht
angeschrien,
versteht,
weil.
ehrlicherweise hat dann sowas noch nicht erlebt.
Irgendwie, das war halt reaktionsbedingt. Vielleicht hätte auch nur schreien. Ich habe den auch nur gestriffen. Ne? Also doll war das nicht. Mhm. Aber ja, was willst du machen? Aber bevor der mich beißt, weiß ich den.
Das ist eine Gefahr fürs Leib und Leben, fürs eigene. Ich bin da völlig bei dir, Patrick. Wenn da so ein Tier die Grenzen überschreitet und man also verbal mit Schreien da nicht weiterkommt, und ich habe meinen Selfie-Stick auch immer zur Hand natürlich, steckt dann die Kamera natürlich dran, dann wird man sich selbst verteidigen. Ob das jetzt ein Selfie-Stick ist oder ob das ein Pfefferspray ist, ist dann am Ende auch wurscht.
Habe ich zum Beispiel gar nicht mit Pfefferspray, Also ich
das haben mir welche geschenkt, tatsächlich.
Ich habe auch gar nicht überlegt, irgendwie so Bärenspray oder sowas mitzunehmen, als ich da in der Braunbärregion unterwegs war. Also war einfach so, Alter, hier sind so viele Häuser und sowas immer noch, habe ich mir gedacht, da wird schon keiner kommen. Also auch wenn ich gerne einen gesehen hätte, aber die sind so scheu. Ich glaube auch in Rumänien, da musst du richtig in die Berge rein und richtig Glück haben, dass du überhaupt einen zu Gesicht bekommst. Ah. Also auch wenn die nicht Population mehr, recht Alter, groß das ist. Ändert sich. Wieso?
Ja.
Wieso ändert sich das?
Ja, das ändert sich, weil du eben sagst, du hast schon richtig gesagt, die Population ist sehr, sehr stark angestiegen. Ich habe ein bisschen gelesen zuletzt, weil es ja diesen einen Typen gab, ich weiß jetzt nicht genau, wie der heißt, ich glaube, der ist jetzt bei Seven vs. Wild irgendwie dabei. Er ist ein Natur- und Vogelfotograf oder einfach ein Naturfotograf.
Nee, es gab da. Der wurde ausgeschlossen wegen Perversität, sag ich mal, ne? Ich will da jetzt nicht judgen, aber das ist schon ein paar Staffeln her. Der ist aber recht bekannt, ist Andreas Kieling heißt der Mensch. Aber der war auch mitten im Nichts. Der war wirklich mitten im Nichts. Das meine ich halt. Der ist mitten im Nichts gewesen und der muss den Bären, also der hat sich ja auch leise verhalten, weil, wie gesagt, der wollte Vögel gucken. Der muss das Tier erschreckt haben und dann hat das Tier sich halt mit einem Charge sozusagen zur Wehr gesetzt. Ne? Der hat Glück gehabt. Aber wie gesagt, trotzdem, da leben 8000 Bären oder sowas in Rumänien. Das Land ist gigariesig. Also da einen Bären zu sehen, null Chance. Null Chance. Also selten, würde ich sagen. Und Wölfe, wie gesagt, auch. Ja. Aber ja, wie gesagt, also die Gefahr ist da, aber ich sehe das jetzt nicht so dramatisch, dass ich jetzt hier von einem Raubtier geräubert werde. Ne? Also da sehe ich schon mich eher von einem Hund zerfleischt werden. Und ansonsten...
Oder halt eben das Kleintier, wie du sagtest, ja.
Das Kleintier, genau. Also wenn du einmal nicht aufpasst oder du pennst halt gerade und das Ding ist irgendwie in dein Zelt gekommen, der Skorpion, die Spinne oder sonst was, und du drehst dich im Schlaf um... drohst, das Tier zu zerquetschen, ist ja logisch, dass es dann in den Abwehrreflex geht und sich eventuell beißt, sticht oder sonst was. Das läuft halt unter Shit Happens. Ne? Also da kannst du so vorsichtig sein, wie du willst. Im Schlaf kannst du da auch nichts dann für. Tagsüber kann man aufpassen, aber du kannst auch nicht jedes Tier sehen. Ne? Gott sei Dank laufe ich ja größtenteils auf Straßen und Wegen, da ist die Sicht ganz gut. Ne? Also, da muss man halt ein bisschen vorsichtig sein. Und wie gesagt, es ist immer deine Schuld, ist ja nicht die Schuld vom Tier, wenn da irgendwie was passieren sollte. Weil im Endeffekt dringst du ja dann sogar notfalls in deinen Lebensraum rein oder so. Ne? Also, so sehe ich das zumindest.
In dem Moment exakt, ja.
Das ja.
Eine weitere Gefahr, die ich auf jeden Fall sehe und die man diskutieren kann, ist das Thema Ernährung, /Lebensmittel/Lebensmittelhygiene, /Kühlketten, gerade in wärmeren Ländern, je weiter südöstlich man eventuell kommt, /Streetfood und solche Sachen. Also habe ich persönlich noch nie schlechte Erfahrungen gemacht, zum Beispiel in Südostasien oder sowas. Und an der Stelle ist es auch kein Marking sozusagen, aber da kann man Richtung Pakistan, Indien durchaus, sagen wir mal, Pech haben, weil es einfach dort anders läuft.
Ich rock den Bauchi-Faurigen, also das ziehe ich ja jetzt schon teilweise durch, also es ist nicht extrem, aber ich hatte schon mal so eine minimalistische Lebensmittelvergiftung, würde ich sagen. Dann Hitzschlag ist auch problematisch. gerade hier im Sommer. Ne?
Dehydration. Lass uns erstmal bei Lebensmittel
bleiben und danach kommen wir nochmal zu den richtig gefährlichen Sachen und nervigen Sachen, weil ich habe da noch ein paar und du kommst da gerade hin, wo das so nervig wird. Aber ja, also wie gesagt, Lebensmittel kann natürlich schlecht sein, muss man ein bisschen gucken und auch Leitungswasser kritisch, ne? Aber man muss ja auch irgendwie was essen. Ich esse im Restaurant auch einen Salat, auch wenn mir die Leute sagen, ja, du weißt nicht, ob der mit abgepacktem Wasser oder mit Leitungswasser, mit Flusswasser oder sonst was gewaschen wurde. Aber irgendwo brauchst du ja Vitamine her. Also eigentlich müsstest du nur gekochte Sachen essen. Aber die sind hier sehr fleischlastig und irgendwo brauchst du Vitamine her. Also esse ich auch Salat. Dann kommt dazu, dass die Unterwegsverpflegung, also für mich zumindest hier gerade überhaupt nicht mein Fall ist, weil da irgendwie Käse, Schokolade, so das Standardding, was gut für mich funktioniert, das kannst du bei den Temperaturen vergessen. Die Schokolade ist sofort geschmolzen, der Käse ist sofort schlecht und auch geschmolzen. Ne? Diese Instant-Asian-Nudeln, die hasse ich wie die Pest. Also erstens diese Gewürzmischung, egal welche Gewürzmischung, ich lasse das Gewürz weg, weil es schmeckt eh nicht. Und esse einfach die Nudeln in Form geschmackslos. Ne? Das heißt, ich kaufe einfach die günstigsten und esse die geschmackslos.
Ja.
Das ist nur Mittel zum Zweck, das ist richtig widerlich. Ja, es gibt halt wenig Haltbares hier momentan, was mit zu transportieren ist, besonders für mich, weil Nüsse, ich habe Nussallergie und hier gibt es sehr viele Nüsse, dann würden die Leute sagen, ess doch Nüsse. Ja, das findet mein Körper nicht so geil. Also, ist daher für mich gerade ein bisschen problematisch. Aber ich bin da jetzt auch am Umarbeiten. Ich arbeite gerade an verschiedenen Haferflocken-Rezepten. Ja. Und dann werden halt Haferflocken.
Wann kommt dein erstes Kochbuch? Wann kommt dein erstes Rezeptbuch?
Haferflocken mit Kakaopulver und Wasser wird jetzt gefuttert. Kochbuch eine Seite. Noch nicht mal zwei Zeiler, genau. Also ich würde ja
noch ein paar schöne Fotos gemacht.
Ich würde ja gerne richtiges Trail-Essen machen, aber vergiss es. Dafür bist du hier im falschen Gebiet unterwegs. Also in den USA kannst du ja Sachen kaufen fürs Wandern und sowas. Da kannst du ja schon richtig kulinarisch werden und kreativ, ne? Aber hier.
Stimmt.
Nicht so geil.
Es sind halt auch nicht unbedingt die Outdoor-Sportlastigsten Länder, in denen du bist.
Nein, ganz und gar nicht.
Die
fragen dich hier, wieso machst du das? Das ist komplette Verschwendung. Kannst du auch mit dem Auto durchfahren, ja. Ja, ich weiß nicht, wie sieht's bei dir aus? Also, wie gesagt, Essen, ernährungstechnisch eigentlich bei mir immer nur in Städten gut, wenn ich wirklich richtig viel futtern kann. Weil zum Beispiel, also unterwegs, ich habe halt auch einfach, wenn ich 30 Kilometer gelaufen bin, egal, wenn ich gewandert bin, ich habe danach keinen Hunger. Ich kann nichts essen. So widerlich. Mhm. Also im Winter war das besser, aber mit der Hitze und so, es geht nichts runter, ey.
Ich habe momentan exakt dasselbe Problem. Meine Tage gehen ja momentan 5 Uhr los, also ich stehe 5 Uhr auf, 6 Uhr laufe ich los, um die Hitze eben so ein bisschen zu vermeiden. Das ist ja ähnlich wie bei dir. Dazu kommt also, dass ich morgens noch keinen Appetit habe. Ich bin einfach nicht so der Frühstücksmensch, nie gewesen. Dann laufe ich, also ich hatte jetzt zuletzt noch, so, hatte ich glaube ich schon mal irgendwie gesagt, so ein paar Proteine. Ein Päckchen dabei, das hatte mir mal jemand zugeschickt, das sollte ich probieren, so ohne Werbung dafür zu machen. Das ist einfach ein Geschenk. Und das hatte ich jetzt noch über und da hatte ich mir das zumindest morgens reingedrückt mit so einem halben Liter Wasser, so einem Proteinpulver. Das hat mich zumindest mal 2-2,5 Stunden den Tag reingetragen, bis ich dann Appetit bekam, irgendwann gegen 8, 9, 9:30. Ja, aber dann hast du schon fast einen Halbmarathon drin und dann ist es fast zu spät, weil dann, wenn du dann erst isst, dann hast du ja das nicht sofort verfügbar an Energie.
Ja, und du kommst auch nicht weiter. Also ich halte nicht an und pack alles aus, nur um irgendwie was zu essen.
Das ist das nächste Thema. Da kommt die Faulheit dazu. Ich habe dann, ich meine, wie du ja auch gerade andeutest, ich habe dann tatsächlich keinen Bock, meinen Wagen abzuspannen, den Kocher rauszuholen, die ganzen Sachen, die ich zum Essen eventuell dabei habe, zusammenzubauen, dann zu kochen, alles irgendwie halbwegs irgendwie sauber zu machen, weil es ist ja trotzdem, du bist ja trotzdem in sengender Wärme. Ob du im Schatten bist oder nicht, es ist trotzdem
eine Stunde total heiß. Oder so. Mindestens, vielleicht
ja, anderthalb. Das ist eine Stunde, ja. Genau, und das ist eine Stunde, die dich quasi weiter Richtung Mittagshitze treibt. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich ziehe halt lieber durch, wie du auch. Ja. Ich weiß, dass wir da sehr, sehr ähnlich sind. Und ich bin dann lieber früher an einem halbwegs klimatisierten oder zumindest vor der Sonne geschützten, überdachten, schattigen Raum und esse halt dann da. Und dann kommt aber auch dazu, dass ich dann nicht gleich rein volumenmäßig die Menge an Essen essen kann, die ich kalorientechnisch zuvor verbrannt habe.
Ich renne.
Also, weißt du, was ich meine? Ich brauche da zwei, drei Stunden.
Ich renne immer in einem Kaloriendefizit und ich fülle das quasi nur auf, wenn ich hier in einer größeren Stadt bin, wo ich im Restaurant mir vier Käsesorten Pizza reinschmeißen kann oder so. Das Geile ist, ich habe hier jetzt in Samarkand den ersten richtig großen Supermarkt, was man als Supermarkt bezeichnen könnte, in Usbekistan gefunden. Das ist also Einkaufskultur ist hier different, okay. Ne? Und die haben fast alles, was ich brauche. Die haben sogar Proteinriegel oder Müsli-Riegel, glaube ich. Das werde ich morgen noch mal ein bisschen genauer auskundschaften mit Übersetzungs-App und so. Da wird schon irgendeiner dabei sein, der keine Nüsse enthält, also nur Sachen, die ich essen darf. Das heißt, ich bin für die nächsten 2 bis 3 Wandertage dann tatsächlich mal wieder vernünftig versorgt. Weil in Europa, ich habe halt nur Nestle-Müsli-Riegel, Cornis oder sonst irgendwie sowas beim Laufen in mich reingeschoben, ne? Und dann ist es kein Problem. Ja, ja. Aber hier war schon schwieriger ernährungstechnisch. Ne? Also, weil es muss ja auch irgendwie schmecken, weil wenn es nicht schmeckt, dann kriegst du es auch nicht runter. Und ja, also ich bin permanent eigentlich eher am Abbauen als wie am Aufbauen. Ja.
Ja.
Das ist, glaube ich, zu wenig Essen eine Gefahr ist und zu wenig Trinken vor allen Dingen auch. Also auch nicht hier so ein Zeug trinken, sondern ihr müsst unterwegs dann bei der Hitze auch wirklich Wasser trinken, ne? Weil meine meisten Kalorien kommen hier durch so Softdrinks-Sachen tatsächlich. Aber wenn du die bei der Hitze trinkst, dann dehydrierst du. Also zwangsläufig irgendwie. Ich frage mich nicht genau, wie das funktioniert, aber der Zucker zieht irgendwie Wasser auch. Beim Laufen musst du Wasser reinkippen, geht nicht anders. 46 Grad warmes Wasser schmeckt ziemlich scheiße.
Ja.
Also alleine 30 Grad warmes Wasser ist schon scheiße genug. Ja, genau. Also
das ist
auf jeden Fall Hitzschlag im Sommer ganz schlimm. Hatte ich jetzt, glaube ich. Ne? Also ich habe jetzt hier in Samarkand 2 Nächte. Dann bin ich angekommen, Samstag. Ne? Samstag, dann auf Sonntag, auf Montag, auf Dienstag ist heute. Ne? Nee, 3 Nächte und 2 Tage. Ich habe fast nur gepennt. Ich habe mich richtig ausgeporzellanthront, würde ich das mal nennen. Ne? Also ich habe den sehr oft besucht. Also auch wenn es bauchi-fauchi weg ist, aber meine Verdauung hat richtig losgelegt und ich habe geschlafen. Ich bin komplett Schrott. Und das ist nur wegen der Hitze.
Ja.
Mhm.
Ja, und durch die Übermüdung, die du vorher mit dir rumschleppst. Wenn du hattest zwischendurch ja jetzt mal versucht, nachts zu laufen, die Umstellung da dann wieder zurück in den Rhythmus, in diesen Rhythmus kurz reinzukommen.
Keine Chance.
Ich erinnere mich noch an das Gespräch, als du nachts dann auch abgeklappt bist, fast kreislauftechnisch.
Das Nachtslaufen war sehr angenehm, aber die Übermüdung
ist temperaturmäßig.
Genau.
Das ist echt hart.
Das Gleiche zählt übrigens auch für den Winter, ne? Weil kalt ist auch nicht geil. Also kalt ist meiner Meinung nach sogar noch gefährlicher als heiß. Weil heiß kannst du notfalls irgendwie vermeiden. Und wenn du dich halt gar nicht bewegst, ne? Also kalt auch, ne? Du kannst auch irgendwo reingehen. Aber kalt, also erfrieren ist nicht geil.
Ja.
Wollte ich auch nochmal so gesagt haben, ne? Also so 15 Grad finde ich angenehm. Also Wetter ist auf jeden Fall eine Sache, die echt gefährlich ist. Also auch bei der Campplatzwahl und sowas, also in der Nähe von Flüssen und so, ist immer ein bisschen bedenklich, weil wenn es dann nämlich mal regnet, kann der Fluss auch plötzlich mal ein Sturzfluss sein und so, da muss man mal gucken, unter Berghängen campen und so, ist alles immer so ein bisschen Risikoabwägung, ob das Sinn macht oder nicht, sich da jetzt hinzupacken zum Beispiel. Also Aber du kannst halt nicht alles vermeiden. Und ich probiere halt alles zu vermeiden. Deswegen ist mein blöder Rucksack auch so schwer. Also ich glaube, im Amerikanischen sagt man, don't pack your fears. Also pack deine Ängste nicht ein.
Ja.
Aber ich bin... Das ist
ein gutes Stichwort.
Aber ich bin für alles... Also mit dem Wagen war ich wirklich für alles gerüstet. Ja, damit hätte ich auch zum Südpol schieben können. Da hätte ich nur meinen Schlafsack vielleicht noch mal ein bisschen updaten müssen. Aber ich hätte quasi gefühlt auch zum Südpol schieben können. Gehe jetzt mit dem Rucksack nicht mehr so ganz, aber ich bin für jede extreme Wetterlage bin ich ausgerüstet. Ja. Und das ist halt ein bisschen zu schwer. Weil wann kommt das vor? Wann kommt das vor? Ich hatte einen etwas schlimmeren Sturm hatte ich auf der Reise. Das war alles. Ja, massig Schnee und so, aber das war auch alles noch handelbar. Und ich hatte eine Wettergefahrensituation, die nicht so angenehm war. Und das war auch noch keine wirkliche... Ich wäre halt ein bisschen nass geworden, ne? Aber...
Ja, das Ding ist, oder die Herausforderung ist abzuwägen, was nimmt man... Was braucht man oft genug auf der Reise, als dass es sich lohnt, es ins Gepäck zu packen? Weil mein Ansatz ist, wenn ich etwas nur für 2%, 3%, 4% der Reise brauche, dann möchte ich es nicht 96% im schlimmsten Fall der Zeit quasi umsonst mit mir rumschleppen. Also ja, ich meine, ist jetzt ein bisschen lächerlich. Ich habe den riesen Wagen. Der ist voll mit Kram von Dingen, die ich sehr selten brauche. Das wird sich auch ändern. Aber das ist
ich
es halt.
Noch nicht. Also da bin ich halt bei weitem noch nicht mit meinem Gepäck. Und zum Beispiel, ich hab ein langes Shirt mit, dann habe ich noch ein langes, also ich habe ein Hoodie mit sozusagen, so ein Sonnenhoodie, mit dem laufe ich. Dann habe ich dieses T-Shirt mit, das ist Merino-Wolle. Dann habe ich noch ein langarmiges Merino-Woll-Shirt mit. Ja, aber eigentlich diese T-Shirts bräuchte ich eigentlich gar nicht, ne? Weil das Langarmige ist schon als Isolationsschicht unter dem Hoodie vielleicht wichtig oder nur das Kurze und du hast dann halt hier nichts, keine Ahnung. Aber zwei brauche ich nicht. Und die Leute, also ihr glaubt nicht, wie viel, das ist hier 200er Merino oder so von einer bekannten Firma. Die sind auch pur aus der Wolle, sag ich mal, aber ihr glaubt nicht, wie viel das wiegt. Also wenn man das hochhebt, so ein Shirt hat bestimmt 300 Gramm gefühlt. Das ist crazy. Ja.
Und das ist erheblich viel gemessen an dem, was man eigentlich sozusagen nur schleppen möchte. Also 300 Gramm hier gespart, 300 Gramm da gespart. Das macht es halt aus und jedes Kilo weniger.
Ich habe ja gerade auch noch mein Müsli gelöffelt, ne? Und ich habe Bundeswehrbesteck mit, das ist richtig gut, ne? Aber es wiegt halt auch mega viel. Also ich kann mir auch so einen Plastikspork kaufen, ja. Und einen Dosenöffner habe ich auch an dem Schweizer dran. Also, ne, also da werde ich noch ein bisschen was wird noch wegfliegen auf jeden Fall. Bezüglich Don't Pack Your Fears. Ja, also keine Ängste einpacken. Da muss ich noch echt dran arbeiten. So. Genau.
Ich habe jetzt aber parallel gerade mal geschaut, Patrick, und zwar, weil du gerade von den Merino-Sachen auch sprachst und Stichwort Klamottenlayern und Kälte und so. Ich meine, du wirst ja über den Kunjarab-Pass gehen wollen, China-Pakistan, so wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, aber auch nur so halb.
Karakorum-Gebirge. Ne? Ja, warte kurz. Das und der, also wenn du diese Grenze passieren willst, die liegt auf 4600 Metern. Ich will darauf hinaus. Jetzt ist es brutal heiß und jetzt ist es noch ein bisschen zu viel, aber das dauert nicht lange, gemessen an der Gesamtdistanz, nicht lange, nicht mehr viele Kilometer. Und du wirst Höhenlagen erreichen, oder wir, aber du natürlich zuerst, wo du dich freuen wirst, diese Layer auch zu haben. Ne? Und wenn du es dann am Körper trägst, ist es ja anders, als wenn du es im Rucksack hast.
Ich brauche ja nur eins, aber ich habe ja zwei dabei. Ich bräuchte theoretisch nur eins. Weißt du, was ich meine?
Ja, gut, von den Kurzarm-Dingern meinetwegen. Aber auch da ist es dann wahrscheinlich
nicht verkehrt. Nee, ich bräuchte entweder das Kurzarmteil oder das Langarmteil. Also eins werde ich wieder zu Hause lassen. Ich habe ja noch andere Layer. Also, aber die Berge, das sollte nicht allzu kalt werden quasi. Also angenehme 0 bis 5 Grad oder so. Dann kann ich endlich wieder im T-Shirt laufen.
Machbar.
Ja.
Wenn die Sonne scheint, ist bei 5 Grad absolut angenehm mit dem T-Shirt.
Ja, definitiv. Ja, also das ist auf jeden Fall, da muss man noch ein bisschen Feintuning machen. Also, ja, Wetter, immer eine Gefahr auf jeden Fall. Wetterbericht gucken lohnt sich, wenn es möglich ist. Ne? Mache ich aber auch nicht mehr viel.
Ja, ja, ja.
Sehe ich jetzt nämlich, wie gesagt, auch als eher gering an, wenn man nicht wirklich weit abseits vom Pfad ist. Ne? Wenn du wirklich irgendwie mitten aus der Zivilisation, von der Straße weg, irgendwo im Gebirge am Bergsteigen bist und so, da solltest du das Wetter dann schon ein bisschen besser im Auge behalten. Genau. Ja. Aber wenn du irgendwo den Finger raushalten kannst, wenn es anfängt zu regnen, ja, dann muss es nicht unbedingt so sein. Genau. Ist so. Finger raushalten ist vielleicht nochmal eine Übergangsleitung. Übergangsleitung vor allem. Ja, wir leiten über. Nochmal zum Thema Verkehr, würde ich sagen. Weil Verkehr ist wirklich das größte, die größte Gefährdung. Also,
ich würde schon sagen, also du kannst es halt am allerwenigsten einschätzen, weil es eben auch andere Menschen sozusagen sind. Und ich habe es jetzt hier im Balkan gesehen, die Leute also fahren schon robuster, sage ich mal, als in Deutschland, möchte ich mal sagen, aber trotzdem rücksichtsvoll, ja, wenn sie dich dann sehen auch auf der Straße. Aber
ja, das tun die.
Vom Busfahrer bis zum LKW-Fahrer über, weiß ich nicht, die Mama, den Papa, die vielleicht gerade noch ein Kind dabei haben im Auto, die haben alle irgendwie noch ein Telefon am Ohr.
Ja,
also nicht jedes Auto immer, aber ich habe es dutzendfach gesehen.
Die sind eventuell auch schon angetrunken. Ja, also
das ist ein Thema. Und dann sind sie es nicht gewohnt. Also in Deutschland ist man es eventuell auch gewohnt, dass da Leute vielleicht, also Fahrradfahrer zumindest mal sind, ja, so. Fußgänger vielleicht noch weniger, aber das kennt man hier halt noch weniger.
Ist bei mir mittlerweile anders. Grundawareness
eventuell schon.
Also ist bei mir mittlerweile anders, weil das Sachen auf der Straße stehen ist normal, weil ab und zu steht da eine Kuh, eine Esel, ein Kamel oder sonst irgendwie was. Also die Awareness dafür, die ist schon da. Und also ich laufe ja, also du ja sehr wahrscheinlich auch, größtenteils, ab und zu geht das nicht, ne? Weil wenn das so steile Bergkurven sind, dann sieht der dich nicht und du den nicht. Aber ich sag mal so.
Korrekt.
98% der Zeit laufe ich linksseitig quasi, also gegen den Verkehr. Und
ja.
Ich kriege jedes Mal einen Schreck, wenn sich jemand dafür entscheidet, wenn ich quasi auf der Spur gegen den Verkehr laufe und auf der rechten Spur ein Auto ist und dann dazwischen das Auto durchgeschossen kommt, weil es den Typen überholt. Und das sind dann nämlich meist auch sehr rücksichtslose Fahrer, die interessieren sich nicht, ob die dich jetzt fast gerammt haben oder nicht. Und du hättest ja nur, weil du auch damit rechnest, dass von hinten ja keiner kommt, einen Schritt nach rechts machen müssen. Und schon hätte er dich getroffen. Also das sind immer so Momente, wo ich mir denke, was ein Arschloch, der hätte auch einfach 10 Sekunden warten können mit dem Überholen. Ne?
Absolut.
Und ansonsten die Verkehrstauglichkeit von einigen Fahrzeugen, die mir entgegenkommen oder an mir vorbeifahren, ist kritisch.
Würde also, ich wenn hier offiziell absprechen wollen.
Ja, wieso? Offiziell absprechen.
Ja, die Verkehrstauglichkeit. Manche Verkehrstauglichkeit mancher so, Fahrzeuge, die würde ich hier offiziell absprechen wollen.
Ja, genau. Also, das ist krass. Also, bis jetzt ist Gott sei Dank nur ein Autoreifen neben mir geplatzt während voller Fahrt. Ne? Das ist schon laut gewesen.
Das ist aber auch.
Aber so ein LKW-Reifen, der neben dir platzt, das kann potenziell tödlich enden, wenn du da so Stücke von abkriegst. Ne? Und die Reifen sind bei den meisten Wagen hier nicht sehr gut. Gestern auch beim Einkaufen komme ich aus dem Laden raus und es macht neben mir einfach sehr einfach in der Sonne. Ist einfach beim Parken kaputt gegangen. Wegen, keine Ahnung, gummipurös oder so. Ne? Und dann kommen dir auch ab und zu LKWs entgegen oder fahren an dir vorbei. Also wo dann die Hinterachse von so einem 40-Tonner schon so eiert, wo du sagst, da würdest du selbst mit dem Fahrrad nicht mehr mit der 8 im Reifen fahren, ne? Und Scheiße, du dir denkst, das ist dann quasi so wie auf der Rennstrecke oder auf der Autobahn aus diesen Dashcam-Videos, wo du dir denkst, dieser Reifen, der kann jederzeit, zack, ist ab und rollt auf dich zu und du bist hin, ja?
Ja, der erschlägt dich sofort, da ist nichts mehr. Also
locker. Es ist komplett verrückt. Und die sind ja auch komplett schmerzlos. Ne? Teilweise, wenn die einen Platten haben und einen Ersatzreifen dabei haben, reparieren die das am Straßenrand. Aber ich habe schon so riesen Kipper gesehen. Da sind auch bestimmt weit mehr als 40 Tonnen Ladung drauf, weil Zuladungsgrenzen kennen die hier auch nicht. Ne? Also auch, die laden auch den halben Baumarkt auf ihren Trabant oben drauf oder so. Das ist komplett egal. Also da ist mehr Ladung drauf, als das ganze Auto wiegt. Ne? Aber wie gesagt, dann ist der eine Reifen platt und du hörst ihn die ganze Zeit fahren mit flup, 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 weil er es nicht reparieren kann und dann einfach so weiter bis zur nächsten Werkstatt fährt. Das ist so dumm. Also, ja, also Straßenverkehr, aber ist zu Hause auch. Seid vorsichtig im Straßenverkehr. Ihr seid da, wenn ihr zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs seid, seid ihr die Kleinen. Und
Genau, das ist ein ganz guter Appell von Patrick. Da würde ich mich auch anschließen. Also nehmt vielleicht einfach ein bisschen mehr Rücksicht hier und da. Scheißt mal auf eure Egos. Manchmal geht es einfach ums Leib und Leben auch anderer.
Gegenseitige Rücksicht. Des eigenen.
Ja. Genau, das ist eventuell das ist die Message der heutigen
Folge. Ja, ich wollte eigentlich ein bisschen mehr erzählen. Aber wir können damit auch gerne Schluss machen.
Wie noch mehr.
Es gibt noch so ein paar Gefahren, wie besoffen bei einem Besoffenen ins Auto einsteigen. Ne? Das habe ich in Georgien gemacht, aber ich war da auf einer sehr schönen Feier und der fuhr in meine Richtung, also auch von der Feier weg und hat gesagt, er kann mich mitnehmen, aber der hatte bestimmt schon 3 Flaschen Wein intus und ich eine. Aber wie gesagt, die fahren da alle besoffen. Das funktioniert, das ist das Problem. Die sind das gewöhnt, die können das. Ja, und dann auch hier.
Die können das.
Immer wenn ich mich hier zum Beispiel im Taxi anschnallen will oder so, ne, dann schütteln die erstmal alle mit dem Kopf und fragen sich, Digga, warum schnallst du dich an? Also hier schnallt sich kein Mensch an. Die schnallen sich nur an, und zwar nur der Fahrer, habe ich jetzt rausgefunden. In größeren Städten stehen ab und zu so Kameraverkehrsüberwachungssysteme, die gucken, ob du angeschnallt bist. Ja. Weil angeschnallt sein musst du wohl, aber dann schnallen die sich 15 Sekunden an und schnallen sich danach wieder ab. Es ist völlig wild. Also Anschnallgurte sind...
Ich kenne die Zeiten umsonst. Noch in Deutschland, ja.
Ja, und...
Ich kenne das noch, als ich...
Jetzt bin ich schon wieder beim Straßenverkehr hängen geblieben. Ich wollte noch auf was hinaus, was auch... Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber es ist auch sehr wertvoll, da auf jeden Fall mal reinzuschauen bei Heike. Pushbike Girl müsste das sein auf Instagram, ne? Und auch, auch auf dem Blog.
Die liebe Heike.
Genau, ganz, ganz, ganz liebe Grüße. Der Blog war sehr inspirierend für mich, als ich überhaupt mit dem Gedanken gespielt habe, diese Reise zu starten. Und das sind Jäger. Jäger sind so, oder es ist so nervig. Wenn du draußen pennen willst und du legst dich ja schon so ein bisschen hin, dass du nicht unbedingt gesehen wirst, weil du willst ja auch nicht ständig Leute vor deinem Zelt haben, also du willst ja auch irgendwie deine Ruhe haben. Und dann die ganze Nacht knallt das um dich rum und so. Und dann denkst du immer nur, schön flach auf dem Boden liegen bleiben, falls die Kugel durchs Zelt fliegt, dann fliegt sie zumindest nicht durch dich. Also das ist so, also dieses permanente Dauergeballere. Ne? Und teilweise gehen die auch einfach nur in den Wald, nicht um zu jagen, sondern einfach um mit ihrem Gewehr durch die Gegend zu ballern, weil männlich. Ne? Ja, also ich hab geballert. Ich hab den Leute, wo ich follow, unfollow, aber vielen Leuten, die ich treffe, den follow ich dann ja auch, ne? Also auch von den Locals, aber da muss ich auch mal wieder aufräumen, weil einige haben sich mir auch irgendwie unfreiwillig aufgedrängt oder so. Ist ja auch egal. Aber da kenne ich einige. Also die feiern dann auch Silvester und dann schießen die damit ihre AK in die Luft. Ja, also ist komplett. Oh. Nee, also das ist auch sowas.
Ist irre.
Wenn du pennst oder wenn du schlafen willst und um dich rum nur geballert wird, das erachte ich auch als eine sehr nervige Gefahr auf der Reise. Und die Gebiete, wo viel geballert wird, da kommst du jetzt gerade an. Also
Ich erinnere mich an ein, zwei Reels von dir aus der Türkei, wo du die Leute von so einem, ich weiß nicht, ob es eine Art Berg oder sowas war, und du hast ins Tal so ein bisschen reingeschaut und da standen die Brüder mit ihrem Gewehr in ihrem Auto und haben irgendwie auf so eine Straßenschild oder was geschossen. Ja, ich habe es auch in Serbien hier gesehen, zweimal in so einem Dorf. da lagen halt Patronenhülsen, ganz oft, also kleinkalibrige, kurzläufige Waffen.
Das wird halt jetzt noch viel mehr, die Leute, auch in Bulgarien und so, die scheinen ihre Straßenschilder nicht sehr zu mögen. Mhm. Überall Löcher in den Schildern drin, als ob die dann vorbeifahren, die Shotgun aus dem Auto halten und auf das Bild ballern, auf das Schild ballern. Und egal, wo du campen willst, du findest Shotgun-Hülsen. Hundertprozentig. Also in der Türkei vor allem Dinge auch. Naja, egal, mein Lieber. Wir haben jetzt genug irgendwie Gefahren angerissen und keine irgendwie vollständig ausgefüllt oder so. Wir sind top vorbereitet, nämlich gar nicht.
Finde ich gut. Wie immer, aber es ist ja auch ein lockeres Gespräch, aber es geht ja auch, glaube ich, darum, viele Dinge.
Nein, ich meine, wir sind auf unsere Reise top vorbereitet. Auf das Gespräch waren wir mega gut vorbereitet. Jetzt erzähl nichts, ich habe vorher noch Haferflocken gegessen.
Ja.
Nee, ich meine, aber generell können wir ja auch mal anreißen, Reiseplanung oder so im Allgemeinen, wie viel Gedanken und was wir da im Vorfeld gemacht haben. Ich kann das schon mal spoilern, bei mir war das nicht sehr viel. Also.
Ja, die meiste Zeit bei mir ging eigentlich eher in die Route rein, sag ich mal. Und so ein bisschen Equipment-Auswahl.
Auch da war nicht viel Zeit drin. Aber das ist ein anderes Thema. Wir haben Gefahren besprochen oder angesprochen. Die Leute wissen ungefähr, worüber sich unsere Köpfe Gedanken machen oder gemacht haben. Also momentan, wie gesagt, Hitze und Verkehr ist das Hauptproblem. Und dann Essen, würde ich sagen. Und Trinken. Aber Trinken zähle ich zur Hitze dazu. Und dann machen wir pünktlich Schluss heute, oder? Also.
War eine gute Stunde wieder. Haben wir drin.
Ja. Genau.
Also, geht nicht nur darum, dass wir eine Stunde füllen, aber wir haben uns überlegt, dass wir uns irgendwo zwischen 45 Minuten und einer Stunde irgendwie einpendeln, grob, damit es für euch noch angenehm bleibt, wenn ihr unser Gelaber hier hört und nicht zu belasten.
Irgendwo,
und
deshalb, irgendwo muss man ja auch mal Schluss machen mit einer Folge quasi. Also.
Genau.
Genau. Und hat mich wieder sehr gefreut, mit dir zu sprechen, und ich freue mich über jeden, der zugehört hat oder noch zuhören wird, ne? Falls du da draußen in der Zukunft wir sind ja eh zeitverzögert, aber wenn du da draußen in der Zukunft in 10 Monaten diesen Podcast hörst, fühle dich gegrüßt. Ja, also.
Genau.
Genau.
Sehr schön. Alles klar.
In dem Sinne, macht euch noch einen wunderschönen Tag, welcher Tag für euch heute auch immer ist. Hoffentlich habt ihr gerade Wochenende oder so. Ne? Und macht's gut, wir haben euch lieb. Tschüssi.
Ciao, ciao. Tschüss.